keiner hindert dich daran, einen kleinen Schritt zu gehen. Aber wenn du diesen kleinen Schritt nicht gegangen bist, dann kommst du auch am Ende nicht dahin, wo du hin willst. Und dazu möchte ich dann auch gerne ermutigen mit auch so einer Geschichte. Und das war wirklich nicht mein Weg hierher, warmes Messer durch Butter.
Herzlich willkommen in meinem Podcast Geirrt, gelernt. Mein Name ist Kerstin Wolf und ich beschäftige mich seit zig Jahren mit Führungsfehlern und Führungstrainings. Heute habe ich Karin Golz bei mir zu Gast. Sie blickt mit mir auf ihre Zeit als Managerin und Geschäftsführerin einer Werbeagentur, die sie mit einer Geschäftspartnerin in Köln hatte, zurück. Wir unterhalten uns dabei über ihre Fehler, die sie dort gemacht hat, beziehungsweise die ihr dort unterlaufen sind. Und da sagt sie sowas wie nicht richtig delegiert, zu nett, sich vor den Mitarbeitenden mit der Geschäftspartnerin gestritten. 2020 schließlich wagt sie einen Neuanfang. Vorbei mit Werbeagentur oder Geschäftsführung. Nach 25 Jahren in Anzug und High Heels steht sie jetzt mit Gummistiefeln auf dem Acker. Und der Acker steht in Kärnten, das liegt in Österreich. Dort lebt sie mit ihrem Mann, Hund, Pferden und bietet hier Trainings und Therapie für Pferde und Reiter an. In unserem Gespräch kommen wir darauf, dass es auch hier um Führung geht. Karin sagt, besser führen durch gutes Führen. Und was sie damit meint, hört ihr gleich in meinem Gespräch mit ihr. Also, ich freue mich, wenn ihr mitkommt. Auf geht's! Liebe Karin, ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe dich ja kürzlich kennengelernt und fand es total spannend, mal mit dir in deine Vergangenheit und deine Fehlerhistorie rumzustochern. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Karin.
Liebe Kerstin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal auf der anderen Seite des Interviewtisches zu sitzen. Ja.
Richtig, du hast ja einen eigenen Podcast namens Kompetenzzirkel Pferd. Den Namen werde ich nochmal in den Shownotes platzieren. Karin, bei dir ist es ja schon zwar eine ganze Weile her, aber du hast ja mal als Geschäftsführerin eine Werbeagentur in Köln gehabt. Im Umgang mit Mitarbeitenden ist dir vielleicht auch mal das eine oder andere nicht so ganz gut geglückt. Und da wollte ich dich gerne mal fragen, ob du dich da an einen Fehler erinnerst, über den du dich vielleicht im Nachhinein besonders geärgert hast.
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil es ist nicht nur ein Fehler, sondern natürlich im Laufe der Jahre sind viele Fehler passiert. Es ist auch viel Gutes passiert, aber das, was man zuerst mal erklären und erzählen kann, ist, dass ich das nie gelernt habe, Führungskraft zu sein. Ich komme aus einem klassischen Angestelltenverhältnis. Also ich habe in der Werbung begonnen, wie man das so macht, mit Praktika. Dann war ich angestellt in einer sehr großen und sehr guten Agentur. Für die Leute, die unsere Generation sind, die kennen das noch, Springer und Jacobi in Hamburg. Da habe ich natürlich sehr viel gelernt von auch guter Führung. Davon habe ich mir viel abgeguckt und mir viel gemerkt. Und bin dann in verschiedenen Agenturen gewesen, bis ich dann 2002 mit einer Kollegin und besten Freundin damals, da haben wir uns entschieden, unsere eigene Agentur zu gründen. Und das haben wir gemacht und sind auch ziemlich schnell gut dabei gewesen. Also, weil wir schon vorher in der Agentur, wo wir zusammengearbeitet haben, 5 Jahre lang als kleine Agentur in der Agentur quasi waren. Was wir natürlich aber nicht waren, wir waren keine Chefin, sondern ich war die Beratung. Ich war damals schon auch in der Geschäftsleitung der Agentur und sie war die Kreative. Und wir haben gedacht, wir machen das einfach mal so weiter, bis dann der erste Mitarbeitende kam, also die Mitarbeiterin. Wir haben tatsächlich Festangestellte, nur weibliche Kräfte gehabt, aber Freelancer waren auch männliche. Und die muss man auch dazu zählen. Die habe ich auch gemanagt und geführt, ja.
Wie viel waren das ungefähr?
Also wir hatten in der Spitze 8 feste Mitarbeiterinnen Und aber locker mal 15 Freelancer, die uns je nach Projekt und Hochzeit, wenn wir Pitches hatten vor Präsentationen, dann die uns unterstützt haben. Ja.
Jetzt hast du gesagt, du hast das ja nie gelernt, ne? Aber ich vermute mal, dadurch, dass du es nie gelernt hast, sind dir vielleicht ein paar Dinge nicht so geglückt, aus denen du aber im Nachhinein gelernt hast. Kannst du uns da mal mitnehmen in eine Geschichte vielleicht?
Der Klassiker ist, glaube ich, dass man denkt, keiner kann das so gut wie man selber. Auch natürlich, weil man Erfahrung macht, dass es auch schon mal in die Hose gehen kann. Und dann denkt, ah nee, das kostet mich ja mehr Arbeit, deswegen mache ich es gleich lieber selbst. So, das ist natürlich blöd, weil je größer der Apparat wird, umso weniger solltest du bestimmte Dinge selber machen, sondern dich dann auf das konzentrieren, was deine Aufgaben als Führungskraft sind und auch als Inhaberin und Geschäftsführerin der Agentur, nämlich strategische Weiterentwicklung und nicht im Tagesgeschäft so festzustecken. Also das war sicherlich ein Fehler, den ich auch bis zum Schluss nicht wirklich abstellen konnte. Ich war, glaube ich, auch ein bisschen zu nett. Das liegt daran, dass in meiner Persönlichkeitsstruktur ich so eher Konflikte vermeide, als sie suche. Und ich habe verwechselt, dass klare Ansage jetzt auch nicht unbedingt ein Konflikt sein muss. Und dass ich natürlich als Führungskraft auch nicht beste Freundin sein muss. So. Und dann kam hinzu, dass in der Führungsebene, also mit meiner Partnerin, ja auch nicht immer alles glatt lief. Und wir uns auch über die Jahre leider dann immer weniger gut verstanden haben. Und was sicherlich auch ein Fehler war, dass wir nicht geschafft haben, unsere Auseinandersetzung tatsächlich hinter der verschlossenen Tür zu führen und die Mitarbeiter das mitgekriegt haben. Das ist so wie mit Kindern und den Eltern. Wenn die nicht an einem Strang ziehen, dann sind die Kinder auch ganz schnell ohne Orientierung. Und das macht natürlich das Klima nicht gut und trägt auch nicht zur Motivation bei und zur Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Ja. Also, wir könnten hier noch stundenlang über Fehler sprechen, aber das ist immer so das, was mir jetzt als erstes einfällt. Und ich schäme mich auch gar nicht darüber, ehrlich zu reden, weil ich glaube, das hilft, weil nicht jeder muss ja die gleichen Fehler machen, sondern man kann ja sich von Anfang an schon mal bemühen, das nicht zu machen, indem man sich weiterbildet oder
Ja,
Hilfe holt.
darf ich da noch mal konkreter nachfragen? Du hast ja jetzt so drei Themen angesprochen. Einmal die Schwierigkeit zu delegieren. Dann hast du auch gesagt, ja, diese Konflikte hast du lieber vermieden. Du warst zu nett. Und zuletzt hast du noch gesagt, ja, die Auseinandersetzung mit deiner Freundin bzw. Geschäftspartnerin habt ihr vor den anderen ausgetragen. Kannst du denn mal aus den dreien eine ganz konkrete Situation erinnern, wo du das gemerkt hast? Oh, das war jetzt ein Fehler.
Also als Agentur hat man ja die Situation, dass man Kunden gewinnt und auch Kunden verliert. Und als wir mal einen Kunden verloren haben, war die Frustration darüber natürlich sehr groß. Und es kam dann auch zu, ist ja auch egal von welcher Seite jetzt, aber es kam zu Schuldzuweisung. Und das war natürlich sehr emotional. Und das hat auf jeden Fall nicht vor die Ohren oder die Augen der Mitarbeiter gehört. Und das haben wir nicht gut hingekriegt.
Wie haben die Mitarbeitenden denn da reagiert?
Also denen war das sehr unangenehm. Und es hat natürlich auch zur Verunsicherung beigetragen, weil die gemerkt haben, dass wenn an der Spitze bei der Führung keine Einigkeit herrscht, dass das auch eine Auswirkung haben könnte auf die Zukunft der Agentur. Und wenn die Zukunft der Agentur nicht sicher ist, dann ist mein Arbeitsplatz vielleicht auch nicht sicher. Das haben die nicht so ausgesprochen, aber ich bin ja heute in der Situation, dass ich da retrospektiv auf diese Situation gucke. Und ich kann das verstehen, wenn man in dem Moment tatsächlich sogar existenzielle Angst bekommt, wenn die zwei Frauen sich da in die Köpfe kriegen. Und das ist natürlich, will man nicht. Also, und dann muss der Mitarbeiter ja aber trotzdem auch das Vertrauen und den Mut haben, das vielleicht anzusprechen. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie gemerkt haben, Sie sind jetzt in einer Situation, wo wir als Geschäftsführer und Inhaberin so viel miteinander zu tun haben, dass das gerade nicht passt. So, und das ist natürlich auch etwas, was wir nicht wollen. Wir möchten ja, dass der Mitarbeitende immer den Mut hat und das Vertrauen, in jeder Situation zu uns zu kommen und auch über solche Ängste zu sprechen.
Du hast ja von Unsicherheit gesprochen. Das birgt ja auch einen gewissen Rückzug möglicherweise bis hin zu, man kündigt dann eher, als so eine Atmosphäre auszuhalten. Habt ihr sowas erlebt, dass sich das Verhalten der Mitarbeitenden sich auch geändert hat?
Also, das kann ich jetzt gar nicht so, also ein 1 zu 1, also so einen kausalen Zusammenhang kann ich jetzt gar nicht herstellen, aber das wäre ja dann auch wirklich Worst Case. Also, ich finde das schon schlimm, wenn einfach die Atmosphäre nicht mehr gut ist, so Vergiftungserscheinungen aufzeigt, wenn die Motivation zur Mitarbeit sinkt. Vielleicht auch die Eigeninitiative. Das sind so, ist vielleicht auch der schleichende Prozess. Also man nennt das dann ja auch innere Kündigung, wenn das schon passiert. Und relativ kurz nach dem letzten großen Eklat bin ich dann auch aus der Agentur ausgestiegen und habe dann Kündigung und so auch gar nicht mehr mitbekommen. Also das war dann auch nicht mehr mein Teil.
Du hast ja auch gesagt, so in der Retrospektive, würdest du heute auf die Dinge anders schauen zum einen und auch anders agieren? An welchem Punkt hättest du denn schon von vornherein anders handeln sollen?
Also die Mitarbeitenden zu führen, da steckt ja schon das Wort Führung drin. Und ich hätte mir, glaube ich, mehr Tools angeeignet, um gut zu führen. Also Meilensteine zu setzen, Feedbackgespräche zu führen, auch noch mehr zu loben. Also auch das, was vielleicht selbstverständlich erscheint. Du hast ja schon gesagt, dass wir vielleicht auch über die Arbeit mit den Pferden, die ich heute ja hauptberuflich mache, sprechen und was man daraus lernen kann. Und das ist definitiv etwas, was ich heute viel stärker mache, ist die Kunden mit ihren Tieren kleinschrittig zu bestätigen in dem, was sie tun. Also das ist nichts anderes als zu loben, weil wir natürlich viel zu viel auf das gucken, was nicht gut läuft. Und dann erst eingreifen, wenn uns sowas auffällt. Aber schon auf dem Weg zu sagen, ja, genau so ist es richtig, das ist etwas, was unbedingt passieren sollte. Wir kennen das aus Kinderzeiten, ne? Es gibt da dieses Spiel Topfschlagen. Da sind wir mit Schal, verbinden wir uns die Augen und die drumherum sollen uns anweisen, indem sie sagen, heiß und kalt, wie nah wir an dem Topf sind. Und nichts anderes ist das. Und wenn ich dann sage, ja, genau, dann unterstütze ich meine Mitarbeitenden auf dem Weg, den Topf zu treffen. Und das macht einen Riesenunterschied. Aber man braucht dafür Zeit. Man muss sich die Zeit nehmen für solche Gedanken, für solche Tools, für solche Strategien. Und das geht eben nicht, wenn man im Tagesgeschäft untergeht.
Du hast ja auch gesagt, du warst zu viel im Operativen, ne? Jetzt möchte ich gerne noch einen Punkt aufgreifen. Jetzt arbeitest du ja mit Pferden. Du hast die Agentur verlassen und dich deinem Hobby oder deiner Leidenschaft jetzt zugewandt, die Arbeit mit Pferden. Kannst du da mal noch mal genauer sagen, was du da machst?
Also, ich habe so ein bisschen die naive Vorstellung gehabt, dass ich, wenn ich aus dem Marketing, Werbung, Marketing, Agenturgeschäft aussteige, dass ich dann nicht mehr so viel mit Menschen zu tun habe, weil mir ist das schon, war am Ende ein bisschen viel. Also, ich habe auch das Gefühl gehabt, es gab so eine Tendenz zur Verrohung der Sitten. Also die Kunden haben immer mehr gefordert, wollten es immer günstiger in schnellerer Zeit. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt das, was ich schon lange vorhatte. Ich trainiere jetzt Pferde. Und habe natürlich vergessen, dass an jedem Pferd am Ende des Stricks auch immer noch ein Mensch hängt, ne? Also ich arbeite jetzt wieder mit Menschen, aber ich erfahre eine ganz andere Wertschätzung für meine Arbeit. Das nur mal so am Rande. Ich bin Pferdeverhaltenstrainerin. Ich habe eine sehr umfangreiche Ausbildung hinter mir, die sich auch mit gesundheitlichen Aspekten beschäftigt hat. Aber ich bin dann in der Verhaltenstherapie hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, das liegt mir sehr gut und die Pferde sprechen sehr gut auf mich an, so wie ich das tue. Und Man nennt mich auch die Pferdeflüsterin. Das ist etwas, was die Leute gerne in Zusammenhang bringen, wenn sie so an Problempferde denken. Also ich helfe den Menschen, wenn die Pferde nicht so tun, wie die Menschen das gerne möchten. Das ist vielleicht mal in Kurzform. Genau, und das mache ich seit jetzt fast 10 Jahren. Ich habe schon also während mit meiner Tätigkeit in der Agentur habe ich das schon angefangen, die Ausbildung. Und genau, und jetzt bin ich auch noch ausgewandert nach Kärnten, Österreich, und bin seit 5 Jahren hier und mache das hauptberuflich. Genau.
Ich habe von dir ein schönes Zitat gelesen, und zwar sagst du: Besser führen durch gutes Führen. Und das hat mich sofort auf den Gedanken gebracht, naja, du hast früher in der Agentur Menschen geführt, jetzt führst du Pferde, aber auch die Menschen, die dabei sind oder zu denen sie gehören. Siehst du da oder wo könntest du dir so eine Parallele vorstellen zwischen das Führen von Pferden und das Führen von Mitarbeitenden? Siehst du da irgendwo eine Parallele?
Ganz viele, aber vielleicht eine der wichtigsten ist, wenn du in der Lage sein möchtest, das Pferd gut führen zu können, musst du in der Lage sein, die Perspektive zu wechseln. Also, du darfst nicht von dir auf die andere Spezies schließen. Und wir wissen, dass alle Pferde sind Fluchttiere, also Beutetiere, und der Mensch, so wie er angelegt ist, ist ein Beutefänger, also ein Jäger. Und wir beide passen eigentlich gar nicht zusammen, weil wir ganz unterschiedliche Interessen haben und unsere Gehirne anders funktionieren. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir sehen die Welt ganz anders, dadurch, dass unsere Augen auch ganz anders angeordnet sind. Und wenn ich es schaffe, die Welt aus den Augen des Pferdes zu sehen, mit den Bedürfnissen, Instinkten und wie das ganze System so tickt, dann bin ich in der Lage, auch so ein schweres, großes, schnelles, reaktionsschnelles Tier sicher zu führen. Weil das ist nun mal die Basis von allem, damit wir ja, schadfrei auch mit den Pferden umgehen können in unserer domestizierten Haltung, ne? Also kennen wir alle, wenn die Pferde ausbrechen und gegen Autos laufen, dann haben wir Tote und hohe Schäden. Und wir wollen nicht, dass irgendjemand verletzt wird. Wir wollen auch nicht, dass die Pferde verletzt sind. Aber die haben das natürlich in ihrer DNA nicht einprogrammiert, wie das ist, hier in so einer Welt zu leben. Sondern wir sagen denen das: Du musst hier eingesperrt sein, du darfst die Koppel nicht verlassen, du musst hier an meiner Hand gehen, und wenn ich sage halt, dann musst du anhalten, wenn ich sage los, musst du losgehen, und am Bahnübergang darfst du auch bitte nicht loslaufen, wenn ich das nicht sag, weil sonst stirbst du. Und das Pferd weiß das nicht. Und genau, also der Perspektivenwechsel ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die du haben musst, wenn du mit Pferden umgehst, aber auch mit Mitarbeitenden. Weil jeder Mitarbeiter ist ja ganz individuell. Der hat seine Päckchen, seine Sorgen, seine Ängste, seine Fähigkeiten, seine Schwächen, Stärken.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, oder vielleicht machst du es ja sogar, Seminare zu geben für Führungskräfte? Aber mit Pferden, also
Natürlich habe ich da schon drüber nachgedacht, pferdegestütztes Coaching. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, ne? Also es gibt so viel, was man machen kann. Ich würde das nicht einfach so machen, so autodidaktisch, sondern dafür kann man sich auch ausbilden lassen, sondern ich würde das dann lernen wollen, und dann kann man darüber nachdenken, das anzubieten. Aber im Moment habe ich so viele andere Sachen auf meinem Tisch und in meiner Umsetzung, dass das jetzt ein bisschen hinten ansteht. Aber ja, das wäre eine logische Konsequenz, meine unterschiedlichen Fähigkeiten auch nochmal zusammenzubringen. Ja.
Wenn du jetzt noch mal so zurückblickst auf all die Jahre bis hin zu deiner anfänglichen Berufstätigkeit, was würdest du denn sagen, worauf bist du denn jetzt am meisten stolz?
Also, ich bin sehr viel ins kalte Wasser gesprungen. Und du hast es ja so schön recherchiert, das hast du mir verraten, dass ich in einem Interview schon irgendwie 2010 oder so von meinem Traum erzählt habe und der jetzt fast genauso in Erfüllung gegangen ist. Nicht sofort, ne? Manchmal war auch die Zeit für den nächsten Schritt noch nicht richtig, aber Ich habe das so im Kopf gehabt und war so ein bisschen wie so ein Terrier, habe ich mich nicht losgelassen. Und darauf bin ich wirklich stolz. Das ist auch wichtig, dass man sich das selber sagt. Insofern bin ich dir sehr dankbar für diese Frage, weil auch das geht im Alltag wirklich oft unter, ne? Dass man auch mal sich selber auf die Schulter klopft und sagt, das hast du auch gut gemacht, das hast du gut hingekriegt. Und genau, und dass ich auch darüber die Zuversicht habe, dass für andere Vorhaben, die ich jetzt vielleicht noch auf dem Zettel habe, das auch gelingen wird. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber in the long run schaffe ich das bestimmt, weil ich habe bis die anderen Sachen ja auch geschafft, wovon andere sagen, meine Güte, wie das denn? Das, manchmal denke ich so, weiß ich auch nicht, aber ich habe es halt geschafft. So. Es ist aber auch relativ, ne? Also ich sage immer, ich habe ein Interview auch darüber gegeben, wie so Veränderungen machbar sind. Und dann gab es so Rückmeldungen, die gesagt haben, ja, du hattest ja die und die Bedingung. Ich sage ja, aber die Veränderungen im Großen, die beginnen halt mit den kleinen Schritten. Und die kleinen Schritte sind auch ganz individuell auf jede individuelle Situation dann angepasst. Keiner hindert dich daran, einen kleinen Schritt zu gehen. Aber wenn du diesen kleinen Schritt nicht gegangen bist, dann kommst du auch am Ende nicht dahin, wo du hin willst. Und dazu möchte ich dann auch gerne ermutigen mit auch so einer Geschichte. Und das war wirklich nicht mein Weg hierher, warmes Messer durch Butter. Das war wirklich nicht. Und wir reden hier über die letzten 20 Jahre. Wir reden nicht über Schnipp 2 Jahre, sondern 20 Jahre.
Man braucht also ein bisschen Geduld auch. Und ich glaube auch, so wie du es erlebt hast, eine gewisse Erfahrung. Und manches ist eher schmerzvoll und anderes ging vielleicht ein bisschen leichter. Aber das führt dann am Ende dahin, wo du zum Beispiel jetzt bist.
Ich bin heute 57 und natürlich kann ich heute anders sein, als ich mit 30 war. Das ist klar. Und ich sage mal, jedes Alter hat seine Zeit und seine Schönheit, aber ich bin auch heute ganz anders in der Lage, mit Menschen umzugehen, weil ich ja diese ganzen Jahre auf dem Buckel selber schon habe. Ne? Und ich will nicht sagen, dass junge Menschen keine gute Führungskraft sein können, aber sie haben natürlich einfach durch die Lebensjahre weniger Erfahrung. Und das, was man dann vielleicht durch die eigenen Lebensjahre noch nicht an Erfahrung hat, das kann man sich aber aneignen, indem man Leute fragt, die solche Prozesse schon durchgemacht haben. Und deswegen, ja, ist unser Aufruf ja auch, Leute, holt euch Hilfe, lernt das, sprecht mit Leuten, die das schon hinter sich haben, hört euch die Fehler von den anderen an, macht die nicht alle selber auch nochmal. Und dann geht das auch mit 30, ja.
Das hast du schön gesagt. Vielen
Bitte.
Dank, Karin. Eine Frage möchte ich dir noch stellen. Und zwar, es gibt ja in deiner Arbeit mit Pferden, habe ich gesehen, gelesen, bestimmte Übungen, die man mit den Pferden macht. Und gibt es da eine Übung, die du Managern oder jungen Führungskräften aus deiner Pferdearbeit empfehlen könntest, was die mal selber üben könnten, sollten in deren Alltag?
Also, es gibt einen Spruch oder eine Weisheit, die man wirklich verinnerlichen sollte. Also mit Pferden, den kannst du nichts vormachen. Also ich glaube, viele Führungskräfte denken, wenn ich mich groß mache und so tue, als ob ich souverän wäre, als ob ich mutig wäre, als ob ich den Überblick hätte, als ob ich, ne, alles im Griff habe, es aber wirklich in Wirklichkeit nicht habe, dann glauben wir Menschen, dass wir die Menschen täuschen können. Und manchmal gelingt das ja auch. Da gibt es ja auch Techniken, wie man überzeugend rüberkommen kann. Das ist auch gut, weil vielleicht kann ich dann etwas kompensieren, was vielleicht in mir noch nicht so stark ist, über die Art und Weise, wie ich es präsentiere. Aber bei Pferden, die merken das. Wenn du Angst hast, merken die das. Wenn du unsicher bist, merken die das. Wenn du keinen Plan hast, merken die das. Und einfach mal. Das ist auch eine Übung, die im pferdegestützten Coaching mit Führungskräften gerne gemacht wird, ohne Hilfsmittel zu gucken, ob das Pferd zu dir kommt. So, und wenn du nicht einladend bist, wenn du vielleicht Druck machst, ohne das zu merken, wenn deine Körperhaltung nicht richtig ist, wenn deine Richtung, wohin du gehst, nicht stimmst, dann wird das Pferd nicht zu dir kommen. Wenn du flache Atmung hast, ja, wenn du Angst hast, habe ich schon gesagt, ne? Die Pferde riechen auch dein Adrenalin und das Cortisol, was dann kommt, dann kommen die nicht zu dir. Aber mal auch vielleicht abzuwarten und den Blick zu senken und wohlwollend zu sein und ohne Erwartung, dann kommen die.
Ah, und übersetzt in den Führungsalltag würde das bedeuten, auch mal abzuwarten, oder?
Ja, kann man mal üben. Oder auch
Scheint.
mal zu fragen, was möchtest du eigentlich? Was ist deine Idee? Und sich dann überraschen lassen und dann vielleicht daraus den nächsten Schritt zu gehen.
Aber was ich
Also.
jetzt so mitnehme, ist schon aus unserem Gespräch, dass es wirklich um das Schritte tun geht, ein nach dem anderen. Wenn du am Abend, liebe Karin, müde vom Tun bist, vom viele Schritte tun oder getan zu haben, gibt es da bei dir irgendwie so eine Lieblingsmahlzeit, die dir wieder Kraft gibt oder wo du sagst, ach, wenn ich das jetzt zum Abendbrot bekomme, dann geht's mir wieder gut. Hast du da was?
Nudeln, natürlich. Nudeln. Ja,
Nudeln
Nudeln.
in allen Varianten oder gibt es da noch was Besonderes?
Also du kannst mir schon Nudeln mit Butter geben und ich bin glücklich. Aber ja, in
Oh.
allen Varianten. Also da ist eigentlich mein Mann auch ganz lieb. Der kocht oft für mich, wenn ich dann stressig nach gestresst. Also ich habe halt viel zu tun, dann komme ich nach Hause und dann ist das Abendessen schon fertig und das ist wirklich auch unsere Ankermahlzeit. Für die nehmen wir uns immer Zeit. Wir decken immer den Tisch. Wir haben immer das gute Geschirr auf dem Tisch. Und die gute Serviette. Und selbst wenn es nur Nudeln mit Butter gibt, dann ist das halt die Zeit, wo wir uns besprechen und wo ich dann auch wunderbar runterkommen kann. Ja.
Auch ein guter Tipp an alle, die jetzt zugehört haben. Vielen Dank an dich, Karin. Wir sind jetzt schon zum Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Und da wünsche ich dir noch heute Abend einen schönen Berg mit Nudeln und Butter. Und grüß mal schön nach zu Hause. Ja?
Dankeschön, werde ich
Danke.
machen.
Also dann, liebe Zuhörenden, sagen wir Karin und ich, tschüss, tschüss.
Tschüss, tschüss.
Herzlichen Dank für deine kostbare Zeit, in der du uns zugehört hast. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Und falls du Fragen hast oder Unterstützung in deinem Führungsalltag suchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. In den Shownotes findest du die Kontaktwege zu mir. Also, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wundervolle und genussvolle Tage. Tschüss, tschüss.